HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Heute hier im HR3 Sonntagstalk ist Dr. Gerhard Trabert. Er hat die mobile Obdachlosenhilfe gegründet. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Schäfer.
Schön, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben und heute live hier sind an diesem ersten Sonntag im neuen Jahr. Ich habe es ja eben schon ein bisschen angekündigt bei den HR3-Hörern. Wir wollen heute das Thema Armut in unserem Land in den Fokus rücken. Was bedeutet Armut für Sie?
Wow, das ist jetzt gleich eine sehr gute Frage.
Ja, das geht noch so weiter, die nächsten zwei Stunden.
Ja, also Armut wird in unserer Gesellschaft, auch in der Wissenschaft, sehr stark über das Einkommen definiert. Mhm. Und da gibt es diese Definition, wer weniger als 60% des Durchschnittseinkommens verdient, ist von Armut gefährdet. Das ist in jedem Land unterschiedlich, aber das ist natürlich sehr stark auf das Materielle konzentriert. Es gibt auch noch das Lebenslagenkonzept, das ist differenzierter, da sagt man, Armut ist abhängig von Einkommen, von Wohnung, von Bildung, von Beruf und so weiter. Aber ich würde es auch noch ergänzen wollen, dass für mich Armut auch viel mit Beziehung zu tun hat, dass es so etwas wie Beziehungsarmut gibt und dass ich manchmal bei materiell armen Menschen sehr viel Beziehungsreichtum festgestellt habe und bei sehr wohlhabenden Menschen sehr viel Beziehungsarmut.
Und Beziehungen haben Sie ja viele, Kontakte haben Sie auch viele als Arzt. Sie sind unterwegs mit einem sogenannten mobilen Sprechzimmer. Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, das Konzept habe ich aus Indien übernommen. Ich war vor längerer Zeit in einem Lepra-Krankenhaus tätig und habe dort von den Kolleginnen und Kollegen gelernt, dass sie nicht gewartet haben, bis die Patienten in ihr Krankenhaus kamen, sondern sie sind in die Community gefahren. Sie haben die Menschen in den Dörfern behandelt mit mobilen Ambulanzen. Mhm. Und dieses Konzept fand ich doch sehr beeindruckend, denn ich habe am Anfang meiner Tätigkeit und ich habe auch als Sozialarbeiter, ich bin ja Sozialarbeiter und Arzt. Ich sage immer, ich bin primär Sozialarbeiter geblieben mit einer speziellen Qualifikation in Medizin. Da habe ich ja schon festgestellt, dass viele betroffene Menschen, wohnungslose Menschen, von Armut betroffene Menschen den Weg in eine Praxis aus den verschiedensten Gründen nicht finden, weil sie keine Chipkarte haben, weil sie Angst haben, sich in ein Sprechzimmer zu setzen. Und da kam die Idee, und diese Übernahme dieses Konzeptes aus Indien, wenn der Patient aus welchen Gründen auch immer diesen Weg nicht zum Arzt findet, dann muss der Arzt sich zu dem Patienten hinbewegen. Und diese mobile Station ist ein mobiles Sprechzimmer.
Und das heißt, diese Gründe werden auch nicht hinterfragt. Man ist dann als der Arzt da. Und über die Gründe können wir vielleicht nachher nochmal sprechen, warum jemand den Weg in eine Praxis nicht findet oder nicht behandelt werden kann, wenn man eben diese Chipkarte nicht hat. Ja. Aber wenn wir an Indien denken, dann können wir uns vielleicht ganz vage, anders als Sie, haben das ja konkret erlebt, Armut vorstellen. Wann ist Ihnen denn Armut das erste Mal hier in unserem Land begegnet?
Oh, das war schon sehr früh. Das war in meiner Kindheit. Ich bin als Privilegierter in einem Waisenhaus aufgewachsen. Mein Vater war Erzieher, dann auch Heimleiter. Und ich habe sehr früh als Kind gespürt, was es bedeutet, wenn die Eltern gestorben waren, wenn ein Teil der Eltern gestorben ist, wenn die Eltern getrennt waren und jetzt ein Kind in so eine Institution gebracht wurde. Und ich habe natürlich schon gespürt, ich habe mehr Geschenke zum Geburtstag, zu Weihnachten. Ich kann in Urlaub fahren. In der Schule waren es sehr schnell die Heimkinder, die verantwortlich gemacht wurden, wenn irgendetwas passiert ist, obwohl sie überhaupt keine Schuld getragen hatten. Und ich habe aber umgekehrt auch gespürt, ich wollte dazugehören und ich war aber der Sohn des Erziehers und von daher immer so ein bisschen auch ausgegrenzt. Ich konnte mich dann dort doch so ein bisschen einbinden, einfinden und wurde dann akzeptiert, weil ich im Sport sehr gut war. Und dann war es egal bei einem Fußballspiel, wer die Tore schießt, ob das der Sohn des Erziehers war oder aus der Gruppe. Aber da habe ich das erste Mal schon als Kind sehr früh gespürt, dass es doch gravierende Unterschiede gibt
Und heute sind Sie, lieber Herr Trabert, ein Brückenbauer zwischen denen, die eben oft auch Schwierigkeiten haben, miteinander zu kommunizieren. Das ist etwas, was Sie in der Kindheit wahrscheinlich schon trainiert haben. Und Sie stellen Ihr Licht ein bisschen unter Scheffel mit der sportlichen Leistungsfähigkeit. Da waren Sie nämlich mal sehr, sehr erfolgreich. Wir spielen jetzt einen Song von Phil Collins, den, glaube ich, viele von uns kennen, Another Day in Paradise. Was das mit Ihrer Arbeit zu tun haben, müssen Sie mir gleich erklären. Ich freue mich, dass Sie heute mein Gast des Tages sind hier im HR3 Sonntagstalk. Mein Gast heute ist Dr. Gerhard Trabert. Immer wieder werden Sie der Obdachlosenarzt genannt, der Straßendoc, der Armenarzt. Ist das eigentlich ein Begriff, den Sie mögen?
Nicht wirklich.
Sie
nicht
atmen wirklich. Nämlich immer ein und halten dann die Luft an, wenn man das
ja.
sagt.
Ja, weil das ist natürlich schon ein Problem. Ich bin so im Fokus, aber nicht ich müsste im Fokus sein, sondern die Menschen. Mhm. Und das ist ja auch die Intention dieses Buches. Mir ist schon klar, dass man Gatekeeper, dass man Brückenbauer braucht. Und man kann sich dann vielleicht mit mir eher identifizieren. Und ich nutze das.
Titel ist es ja auch drin, der ja. Straßendog, unterwegs mit den Ärmsten der Gesellschaft. Ne?
Ja, aber das klingt so pathetisch in meinen Augen und so besonders. Und ich finde es als etwas ganz Natürliches und Normales, eben auch in der Verantwortung als Arzt und als Sozialarbeiter eben dahin zu schauen und eben auch sich für diese Menschen zu engagieren.
Aber Sie sagen es jetzt mit dieser großen Selbstverständlichkeit aus Ihrem gelebten Alltag seit mehr als 2 Jahrzehnten heraus. Ja. Für viele ist es eben nicht selbstverständlich, wenn sie einem Wohnungslosen begegnen. Seien wir doch ehrlich, die meisten blicken dann zur Seite, gehen vorbei und es schleicht sich dieses etwas unangenehme Gefühl ein, vielleicht auch Vorurteile.
Mit Sicherheit, das hatte ich auch. Also ich hatte auch diese Vorurteile zu Beginn meiner Arbeit, aber der Kontakt, die Beziehung zu den Menschen hat natürlich, wie so oft, wie in vielen anderen Bereichen, wenn man Menschen kennenlernt, dann werden Vorurteile abgebaut. Das ist ja auch, wenn ich das gerade sagen darf, im Kontakt zu geflüchteten Menschen. Ja, das sind so viele Vorurteile, so viele Ängste, die nichts mit der Realität zu tun haben. Und diese Ängste, die haben, glaube ich, viele Menschen auch, was wohnungslose Menschen angeht. Und da kann ich immer nur plädieren. Und Sie haben mir das ja auch erzählt, dass Sie das praktizieren. Das finde ich sehr schön, dass Sie sich Zeit nehmen und mit einem wohnungslosen Menschen in eine Beziehung, in eine Kommunikation einsteigen. Also da muss man sich vielleicht etwas überwinden. Man kann gerne auch 1-2 Euro geben oder mehr, was immer
oder
man
fragen,
möchte.
Oder fragen, was man braucht. Manchmal ist es ja auch eine Nagelfeile oder sind es ganz andere Sachen. Also,
sehr gut.
Wenn man fragt, dass kommen manchmal ganz andere Antworten.
Genau. Und nicht einfach etwas kaufen. Ich habe schon wohnungslose Menschen, kenne ich, wo ich gesagt habe, darf ich Ihnen einen Kaffee oder einen Brezel bringen? Da hat er gesagt, Doc, ich habe heute schon 10 Brezel und 5 Kaffees bekommen. Also auch da fragen und nicht einfach handeln. Mhm. Aber noch besser ist wirklich, in einen Dialog einzusteigen. Das Teuerste, was man hat, das Wertvollste, Zeit. 5 Minuten Zeit zu investieren, um Beziehung zuzulassen. Mhm. Und dann werden auch Ängste und Vorurteile abgebaut.
Jetzt hat Ihre Beziehung ja schon eine etwas längere Geschichte mit wohnungslosen Menschen in diesem Land. Wie hat die denn angefangen? Ich weiß, dass Ihre Frau mal in einem, also auch als Sozialarbeiterin oder Sozialpädagogin in einem Haus für wohnungslose Männer beruflich aktiv war. Ist das der erste Kontakt für Sie gewesen als Arzt?
Genau, wie so oft bei den Männern sind dann die Frauen entscheidend, um bestimmte Arbeitsfelder sich zu nähern, die vielleicht nicht so männertypisch sind. Ja, meine Ex-Frau hat als Sozialarbeiterin in einem Heim für wohnungslose Menschen gearbeitet. Ich habe über sie den ersten Kontakt zu dieser Lebenssituation von wohnungslosen Menschen gefunden, habe dann eine Sportgruppe geleitet in diesem Heim. Das war auch ganz spannend zu sehen, welche Ressourcen auch in den Menschen da sind. Das ist ja häufig so, dass man glaubt, also dass man sie sehr defizitorientiert definiert, aber da sind sehr viele.
Und man
viele
denkt auch erstmal, Sport ist es das genau. Primäre, was ich brauche. Aber offensichtlich weckt das und Sie sind selbst ein ehemaliger Leistungssportler. Sie kommen aus der Leichtathletik. Ja. Ressourcen dann, ne?
Ja, absolut. Und nicht nur der Sport, sondern auch Kreativität. Ich habe so viele Menschen kennengelernt, die Musik gemacht haben, die gemalt haben, die Gedichte geschrieben haben. Also da ist viel Potenzial. Und über diese Begegnung habe ich mich immer mehr ja, ich überlege gerade, kann man sagen, in diese Menschen verliebt, wobei jeder individuell ist und pauschal von den Wohnungslosen zu reden, da wird man auch den einzelnen Individuen nicht gerecht. Aber ich habe mich intensiver mit dieser, ich sage ja immer, es ist die Spitze des Armutseisberges in unserer Gesellschaft, Wohnungslosigkeit. Da wird Armut sichtbar. Aber viel mehr Menschen sind natürlich von Armut, von Einkommensarmut
Wo
betroffen.
Wo sehen Sie das denn? Ich glaube, den meisten Hörer und Hörerinnen von uns fällt auf, dass immer mehr auch Frauen Flaschen sammeln, dass immer mehr unterwegs sind, jetzt nicht nur am Bahnhof und am Flughafen, eben versuchen, über dieses Pfand noch etwas Geld zu bekommen. Oder wo ist für Sie in unserem Land noch Armut sichtbar?
Ja, in vielen Bereichen, wenn man genau hinschaut, das höchste Armutsrisiko haben Alleinerziehende, in der Regel Mütter. Über 45% sind von Einkommensarmut betroffen. Alte Menschen, ja, wir steuern auf einen Altersarmuts-Tsunami zu. Mhm. Ja, und die Konzepte sind noch nicht ausreichend, um das zu verhindern. Wir wissen, dass die Mieten viel zu hoch sind. Das alles, das generiert Armut in unserer Gesellschaft. Und ich erkenne bei allen Parteien nicht wirklich ein Konzept, um Armut zu verhindern. Ich konfrontiere oft Entscheidungsträger mit der Frage, wissen Sie, was eine alleinerziehende Mutter für ihr 5-jähriges Kind pro Tag für Frühstück, Mittagessen und Abendessen zur Verfügung hat, wenn sie Bezieherin von sozialen Transferleistungen ist, also Hartz IV bekommt? Es sind 2,80 €. Für Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Das Deutsche Institut für Ernährungswissenschaften sagt schon lange, davon kann ich mich nicht gesund ernähren.
Und da
ernähren.
Sprechen wir nur, in Anführungsstrichen, nur von der Ernährung. Da sprechen wir noch nicht mal an der gesellschaftlichen Teilhabe.
Genau.
Kulturelle Ereignisse, Kino, Theater, davon ist noch gar nicht die Rede bei dieser Summe.
Da haben Sie absolut recht, ja, weil diese Teilhabe ist so wichtig. Gerade in dieser Gesellschaft, wo ich ständig damit konfrontiert werde, was alles möglich ist. Wir haben zum Beispiel mit Mainz 05, mit dem Bundesligaverein.
Moment, kennen wir Hessen?
Ich weiß, das ist hier ein heikles Thema.
nein, das können Sie ganz entspannt.
Wie ging das letzte Spiel aus zwischen Mainz
und... Ich kann mich gar nicht erinnern, das war doch im letzten Jahrzehnt.
Das stimmt.
Okay, das ist eine Wunde, über die müssen wir gleich weiterreden. Aber behalten Sie den Gedanken, oder?
Gerade noch mit Mainz 05, die uns Freikarten zur Verfügung stellen für wohnungslose Menschen, damit auch sie in das Stadion gehen können und einfach das Gefühl haben, wir gehören noch dazu, zu dem, was da stattfindet.
Tolle Initiative. Muss ich mich jetzt erkundigen, ob das die Eintracht auch macht oder ob wir denen das vorschlagen müssen. Und wir müssen eben gleich nochmal reden. Was sind Gründe, warum jemand in die Wohnungslosigkeit fällt in unserem Land? Können das eben zu hohe Mieten, können das Krankheiten, können das emotionale Themen sein? Sie bleiben unser Gast, lieber Dr. Gerhard Trabert. Darüber freue ich mich sehr. Und wir spielen jetzt Nothing Breaks Like a Heart. Mark Ronson featuring Miley Cyrus. Hier ist der hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Mein Gast ist heute Dr. Gerhard Trabert. Und Herr Trabert, wir haben was vergessen. Sie haben mich netterweise daran erinnert. Das ist gut. mein Gedächtnis lässt wahrscheinlich schon nach am Anfang des neuen Jahres. Wir haben ja eben Phil Collins gespielt,
genau.
Another Day in Paradise. Und haben eigentlich gesagt, das hat was mit Ihrem mobilen Arztmobil, mit dem Sie ja unterwegs sind, zu den Wohnungslosen in diesem Land zu tun. Hat Phil Collins... den Wagen besungen oder erklären
Nein,
Sie
nicht.
Mir die Verbindung?
Er hat quasi unser erstes Arztmobil finanziert.
Das ist ja noch viel besser.
Ja, das ist eine tolle Story. Also er hat...
Der Phil Collins. Kennen, den wir hier auch immer spielen.
Genau. Er hat die Einnahmen für diesen Song, Another Day in Paradise. Und da beschreibt er ja eine Geschichte, die ihm selbst passiert ist. Dass er einer wohnungslosen Frau begegnet ist, dass er sich auch nicht so getraut hat, sie anzusprechen. Dann hat er sie angesprochen und dann ist ihm auch die Lebenssituation von wohnungslosen Menschen bewusster geworden und hat dieses Lied komponiert und gesungen. Und das, was er mit diesem Lied eingenommen hat, und das waren viel mehr, aber er hat dann 200.000 D-Mark dem Deutschen Caritasverband gestiftet für die medizinische Versorgung wohnungsloser Menschen. Und wir haben 20.000 davon bekommen und konnten damit unser erstes Arztmobil finanzieren. finanzieren. Und die Geschichte geht noch weiter.
Verrückt.
Mit damals einer Sozialarbeiterin, Anita Zimmermann. Sie ist auch Sängerin. Wir haben beide einen deutschen Text geschrieben zu diesem Lied. Und haben diesen Text seiner Agentur zugesandt und sie wollten dann die englische Übersetzung unseres deutschen Textes und haben uns dann die Genehmigung erteilt, wir dürfen dieses Lied in Deutsch für Benefizzwecke vertreiben.
Und es ist im Klappentext ihres aktuellen Buches, der Straßendog, unterwegs mit den Ärmsten der Gesellschaft. Sie lebt draußen und zieht umher. Niemand will mit ihr sprechen. Die Vergangenheit quält sie noch sehr. Sie versucht zu vergessen, trifft auf Menschen, die sie ignorieren. Sie wissen nicht, was sie tun sollen. Also das ist ja das, was wir eben auch besprochen haben. Das geht noch sehr viel weiter, der Text.
Genau.
Ich kann auch nicht gut singen, also deswegen habe ich es vorgelesen.
Ja, und Anita und ich, wir haben eben nicht nur übersetzt, sondern wir haben aufgrund unserer Erfahrung im Arztmobil diesen Text geschrieben.
Und das ist dann natürlich nochmal eine andere Intensität und eine andere Qualität. Im Buch beschreiben Sie ja auch viele Schicksale. Gibt es denn das eine oder das andere, an dem Sie uns so einen Weg in die Wohnungslosigkeit deutlich machen können? Ich kann mir vorstellen, viele haben dieses Vorurteil im Kopf und sagen, ach komm, reiß dich zusammen, krieg dein Leben in den Griff, das kann doch nicht so schwer sein. Was sind typische Lebenssituation, warum jemand wohnungslos wird?
Ja, also ich hatte auch diese Vorurteile. Man muss sich nur irgendwie zusammenreißen und dann klappt das alles. Ich habe selbst eine kleine Expertise mal durchgeführt und natürlich auch viele Gespräche geführt mit betroffenen Frauen und Männern. Und da sind zwei Ereignisse, die von zentraler Bedeutung sind. Das ist einmal der Verlust der Arbeit. Mhm. Gerade wir Männer, wir definieren uns sehr stark über die Arbeit, über Einkommen. Geht das verloren, ist das mit einem sehr großen Selbstwertverlust verbunden. Und dann glauben wir auch nicht mehr an unsere Ressourcen und dann wird so eine Abwärtsspirale eingeleitet. Aber der andere große Bereich sind sogenannte Life Events, sind Lebensereignisse, sind Schicksalsschläge.
Also das kann zum Beispiel der Verlust eines Angehörigen sein, das kann eine Trennung oder Scheidung sein. Aber warum kommt der eine wieder auf die Beine und nach einer Trauerphase oder nach einer Krise schafft es dann wieder und der andere nicht oder die andere nicht?
Ja, das hat natürlich auch was mit der Persönlichkeit, mit den eigenen Ressourcen zu tun. Wie war die Kindheit? Aber es hat sehr viel mit dem sozialen Netz zu tun. Also ich weiß von betroffenen Menschen, der Prokurist, so möchte ich ihn mal nennen, der innerhalb von 4 Wochen seine geliebte Frau aufgrund einer Krebserkrankung verloren hat. Und damit ist für ihn der Halt verloren gegangen. Ich weiß von einem Mann, der mit ansehen musste, wie seine Frau und seine beiden Kinder auf dem Zebrastreifen überfahren wurden und gestorben sind. Oder von einer betroffenen Frau, die als Kind sexuell missbraucht wurde und dieses Trauma nie verarbeitet hat, was nachvollziehbar ist, weil sie keine Chance der Verarbeitung bekam, weil das tabuisiert wurde. Und wissen Sie, wenn Sie so etwas erleben und Sie haben dann kein soziales Netz, was Sie in so einer Krisensituation mit unterstützt und trägt, ich glaube, dann könnte es jedem von uns passieren, dass er den Halt, den Inhalt seines Lebens verliert, auch die Sinnhaftigkeit eines Weiterarbeiten und irgendwie Lebens in dieser Normalität, weil sowas Zentrales verloren gegangen ist und dass dann dieser Weg auf die Straße gar nicht so skurril und so weit entfernt ist von uns allen.
Aber was hat dann die Straße? Das ist ja eigentlich, wenn man sich vorstellt, ich stelle es mir ein bisschen bildlich vor, die Lebensrutsche, ja? Also man verliert die Leitplanke, aus welchen Gründen auch immer, und rutscht haltlos auf eine Situation zu. Und die Einsamkeit, stelle ich mir auf jeden Fall so vor, ist doch auf der Straße dann noch größer, diesen Blicken ausgesetzt zu sein. Oder kann es vielleicht sogar sein, dort etwas zu finden, was man sonst nicht hat? Oder ist der Gedanke absurd?
Nee,
wie ich das meine?
Ja, ich verstehe das sehr gut. Das ist auch eine sehr gute Frage. Und zwar, ich glaube wirklich, dass beides stattfindet. Also zum einen, wir müssen das nicht irgendwie glorifizieren oder als Lebenskünstler.
Ich will es auch nicht romantisieren.
Ich möchte das nur noch mal deutlich machen. für mich ist es häufig fast so etwas wie ein chronischer Suizid, dass die Menschen sehr wohl wissen, wie gefährlich das ist, dass sie keine Motivation für das Leben mehr haben und deshalb vieles einfach so geschehen lassen. Aber Sie haben recht, ich glaube, dass zum Teil dann auf der Straße mit anderen, die eben auch in so einer Lebenssituation sind, dass dort wieder Empathie, Fürsorge erfahren
eine
wird.
Eine neue Gemeinschaft. Ja. Und darüber müssen wir vielleicht gleich nochmal reden, weil es gibt ja viele, die dann eben diese Gemeinschaft suchen an bestimmten Orten, die eben jeder auch in seiner, in der größeren oder kleineren Stadt kennt. Wir kennen alle diese Treffpunkte, die vielleicht auch Schutzpunkte sind. Ja. Und wir kennen aber auch viele, die den Weg ganz alleine gehen. Und wir werfen gleich einen Blick natürlich auf medizinische Themen, denn das ist ja eben auch nochmal ein Fokus. Ich freue mich, dass Sie heute da sind und auch hoffentlich bleiben. Ja, gehe ich jetzt mal auf.
Ich bleib.
Herr Travert, Sie sind mein Gast heute und sind Arzt, aber auch ein bisschen Sozialarbeiter. Bisschen nehme ich weg, auch Sozialarbeiter.
Genau, umgekehrt. Ich bin Sozialarbeiter, ein bisschen Arzt.
Und auch Arzt. Und Sie sind unterwegs mit einem mobilen Praxis zu den Ärmsten der Armen in unserem Land, bei den Wohnungslosen, bei den Obdachlosen. Was erleben Sie denn? Wenn Sie fahren wahrscheinlich selber, oder gibt es jemanden, der Sie fährt und Sie nähen hinten schon die Wunden?
Nee, ich fahre selbst. Ich habe natürlich ein Team, das ist mir ganz wichtig.
Ja.
Ja, ich bin da auch so immer ein bisschen im Fokus, aber das Ganze ist nur möglich, wenn man in einem Team mit vielen engagierten Ärztinnen, Ärzten, Sozialarbeiterinnen, Krankenschwestern, Hebammen, Arzthelferinnen arbeitet. Häufiger begleitet mich eine Sozialarbeiterin bei diesen Einsätzen. Manchmal bin ich auch allein unterwegs, manchmal ist es eine Krankenschwester.
Fahren Sie eine bestimmte Strecke in Ihrer Stadt, wo Sie genau wissen, da sind die Orte, an denen wir unsere Patienten dann auch treffen?
Es sind zwei Strategien. Einmal, wie Sie sagen, ist das eine bestimmte Strecke und dann weiß man, plus minus 15, 20 Minuten sind wir an dieser Stelle, am Dom, an der Tiefgarage, im Wäldchen und so weiter. Aber was wir auch tun, und das habe ich...
Wir sprechen jetzt von Mainz.
Ja, das von Mainz, genau. Hier in Frankfurt gibt es auch ganz tolle Engagierte, die Elisabethen-Straßenambulanz macht ja auch eine ganz tolle Arbeit in Frankfurt. Also es gibt das auch in verschiedenen Städten. Der andere Punkt ist, und das habe ich gelernt, genau hinzuhören, weil viele Betroffene mir auch ganz klar signalisieren, Doc, du musst jetzt zu dem und dem fahren, dem geht es schlecht. Das ist ja eine Erfahrung, die ich immer wieder gemacht habe, ob in Deutschland oder auch im Ausland, dass Menschen, die von dieser existenziellen Armut betroffen sind, eine sehr große Fürsorge füreinander entwickeln. Ich habe manchmal das Gefühl, ja, ich glaube schon, das ist so mehr als Menschen, denen es gut geht. Das heißt, sie sind sehr sensibel und schauen, wem geht das schlecht? Da muss ich jetzt den Doc hinschicken und sie tun nicht diesen Kontakt nutzen, um jetzt mich zu binden an sich.
Ist denn die Schmerzgrenze auf der Straße eine andere als wir, die Heizungsverwöhnten, die schon bei der ersten leichten Schnupfen uns gleich mal für 10 Tage krank schreiben lassen?
Also ich gebe Ihnen vollkommen recht. Ich glaube, ich würde es nicht 14 Tage aushalten auf der Straße. Das ist auch eine Qualität. Das ist auch eine Ressource, die Menschen haben, hier zu überleben. Das muss man sich auch immer wieder vergegenwärtigen. Das ist nicht einfach. Und natürlich jetzt bei dieser Jahreszeit, wir haben jedes Jahr leider immer noch Menschen, die erfrieren. Ja, deutschlandweit sind es in den letzten 15 Jahren über 250 Menschen gewesen. Und wir haben, und das passiert uns auch, das war auch im vergangenen Winter so, wir haben auch jetzt wieder einen Patient, dass es zu Erfrierungen kommt, dass eben auch Zehen amputiert werden müssen. Also das ist schon sehr, sehr katastrophal.
Das
weil
machen
es
Sie
nicht
dann in der mobilen Ambulanz? Oder
keine Amputation.
Nehmen Sie den Patienten dann mit in die Klinik oder in Ihre Praxis? Was sind denn typische Krankheiten der Straße?
Also in solchen Extremfällen, dann werden wir den Patienten natürlich umgehend in ein Krankenhaus überweisen. Das ist manchmal ein bisschen kompliziert, wenn kein Krankenversichertenschutz da ist, dass auch Krankenhäuser natürlich schon eine Notfalltherapie durchführen. Aber ich habe es leider auch erlebt, dass sie dann Menschen nach einer Operation wieder auf die Straße entlassen haben, was für mich ein No-Go ist. Aber so etwas passiert leider auch immer noch. Was sind typische Krankheiten? Alle Krankheiten kommen häufiger bei von Armut, von Wohnungslosigkeit betroffenen Menschen vor. Das ist jetzt im Winter natürlich Erkrankungen der Atmungsorgane und diese Gefahr der Erfrierungen. Das ist etwas ganz Dominantes, aber auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen der Verdauungsorgane. Und Armut macht Stress. Das heißt, Depressionen sind insgesamt in unserer Gesellschaft ein zunehmendes Thema. Die Suizidalität ist ein Thema von Menschen, die in so einer Situation sind. Langzeitarbeitslose Menschen haben eine 20-fach höhere Suizidalität, also Selbstmordrate, als Erwerbstätige. Arm zu sein bedeutet gerade in reichen Gesellschaften sehr stark damit konfrontiert zu werden, du bist nichts mehr wert für diese Gesellschaft, für diese leistungsbezogene Gesellschaft.
Und bei allen anderen Schwierigkeiten gegen dieses Stigma auch immer noch wieder ankämpfen zu müssen, passiert das noch oder?
Genau,
das kostet da auch wieder Kraft.
Genau, das ist super, dass Sie das ansprechen, weil häufig wird gesagt, dann sollen die Menschen sich wehren. Sie haben häufig die Kraft nicht mehr. Die hätte ich auch nicht, wenn ich so eine Biografie hätte. Wenn ich so oft Erfahrungen sammeln muss, dass ich auch bei Behörden, das ist zwar ein bisschen ein Klischee, aber leider erfahren wir immer wieder, dass es auch eine Realität ist, dass sie nicht respektvoll behandelt werden, dass ihnen Rechte verweigert werden. Und dann die Energie immer wieder aufzubringen, gegen diese Ungerechtigkeit anzukämpfen. Das ist etwas, was viele, glaube ich, wirklich überfordert. Darum ist die Solidarität von uns, denen es so gut geht, von uns Privilegierten, so wichtig. Und das kann jeder von uns praktizieren.
Und wie das jeder von uns praktizieren kann und wie es um die Solidarität steht, darüber reden wir gleich weiter mit Ihnen, Dr. Gerhard Traber. Jetzt spielen wir kurz einen Song von Michael Jackson, dann gibt es Nachrichten, Billie Jean, ganz bekannt, hört man schon an den ersten Beats. Und dann geht es weiter mit Ihnen. Wir müssen noch mal klären, weil Sie gerade sagten, Gesundheitskarte, ob die meisten so eine Karte überhaupt besitzen. Ja. Sie sind unser Gast und ich bin Bärbel Schäfer. Imagine Dragons mit Bad Liar. Ja, lügen kann man eigentlich nicht, wenn man als Arzt auf der Straße unterwegs ist. Da muss man schon der Wahrheit ins Gesicht blicken. Und jemand, der keine Brille trägt, aber der Wahrheit immer in die Augen schaut, ist mein Gast heute, Dr. Gerhard Trabert. Schön, dass Sie da sind. Wir haben es eben nochmal gesagt. Wir haben ja gesagt, heute an diesem Sonntag, dem ersten Sonntagstalk im neuen Jahr, stellen wir das Thema Armut in den Mittelpunkt. Sie sind unterwegs mit einer mobilen Praxis bei den Wohnungslosen in unserem Land. Mehr in der Region Mainz, aber solche Modelle gibt es ja auch an anderen Standorten verteilt über die Republik. Was können wir machen? Wir, die wir vorbeigehen, hingucken, etwas hinstellen zu essen, hinsehen, das Gespräch suchen. Was sind Ihre Erfahrungen? Was brauchen die Menschen, die keine Wohnung haben?
Ja, also einmal klar, es ist auch strukturell verursacht. Natürlich ist es immer wichtig, das nicht aus dem Fokus zu verlieren. Die Mietpreise sind zu hoch, der Wohnraum ist, wir haben 1,5 Millionen zu wenige Kleinwohnungen. Die strukturelle Komponente, die zur Armut, zur Wohnungslosigkeit führt, die dürfen wir nie aus den Augen lassen. Aber wir müssen auch konkret handeln. Das hilft niemandem, der jetzt auf der Straße ist, wenn wir vielleicht in 5 bis 10 Jahren Gesetze verändern.
Wenn man sich
verändern.
In die Kommunalpolitik einbringt, kann man ja auch machen auf diesem Weg. Ne?
Ja, richtig. Das ist natürlich nachhaltiger und das ist wichtig. Konkret jetzt ist es einfach wichtig, Begegnung zuzulassen. Also ich bin immer wieder jemand, der plädiert, investieren Sie das Wertvollste, was Sie haben, 5 Minuten Ihrer Zeit, bleiben Sie stehen, fragen Sie, was vielleicht, was derjenige auf der Straße braucht. Kaufen Sie nicht einfach einen Kaffee oder einen Brezel, sondern fragen Sie. Und wenn Sie Geld spenden, dann bitte nicht immer mit dem Zusatz nicht vertrinken.
Ich weiß, was Sie sagen.
Ja, genau, weil ja, das ist auch so eine Bevormundung. Das stimmt auch nicht, dass wohnungslose Menschen alle alkoholkrank sind. Also ich habe mal selbst da so eine Meta-Analyse durchgeführt, das heißt verschiedene Studien mir angeschaut. Ein Drittel ist alkoholkrank, ein Drittel ist gefährdet, ein Drittel hat keine Probleme. Aber wie gesagt, wenn man Geld spenden will, das ist okay, aber dann nicht demjenigen noch vermitteln, was er mit dem Geld zu machen hat. Das ist in seiner Verantwortung. Also Nähe, Kontakt zuzulassen. Und wenn es gefährlich wird, wenn es kalt wird, dann Beratungsstellen, kommunale aufsuchen. Es gibt Kältebusse, genau. Es gibt Arztmobile, es gibt karitative Einrichtungen.
Also dann einen Hinweis geben an all diese Stellen. Wir haben auf unserer Seite heute auch nochmal, wo wir auf unser gemeinsames Gespräch mit Ihnen hinweisen, auch nochmal Kontakt zum Kältebus, Kontaktdaten vermerkt. Ist es denn ein besonders harter Winter? Also wir haben den 5. Januar, die Nächte sind kalt. Wir hatten aber auch schon Winter, in denen die Straßen gefroren waren, in denen Schnee lag.
Ja, also bei solchen Situationen, bitte, dann kann man auch den Rettungsdienst anrufen. Ja, 112 oder 19, dreimal die 2.
Moment, Sie sind doch der Arzt.
Ja, genau.
Sie müssen noch wissen, wie die Nummer läuft.
Es ist eine Katastrophe, dass wir in Deutschland noch keine einheitliche Rettungsnotarztnummer haben. Ja. Das ist ja zum Teil immer noch die 19, dreimal die 2 oder die 112. Also da wirklich konkret werden, handeln und den Menschen nicht erfrieren zu lassen. Aber mir ist eins auch in dieser kalten Jahreszeit noch mal wichtig, die Sommer werden heißer. Immer häufiger ist der Sommer das Problem, weil es zu einer Dehydratation kommt, weil die Menschen eben dann nichts zu trinken haben, vielleicht dann doch ein Bier trinken und Alkohol entzieht dem Körper Flüssigkeit. Deshalb ist es im Sommer so wichtig, da und in dem Fall mal eine Plastikflasche mit Wasser zur Verfügung zu stellen, einfach zu schenken. Das ist etwas Sonnencreme, vielleicht auch eine Kopfbedeckung. Also auch gerade im Sommer bitte die Menschen.
Also etwas, was man gar nicht so im Fokus hat. Das finde ich ganz spannend zu sagen.
Genau.
Ja, die Sommer werden heißer. Auch da gibt es natürlich die. Ist das Krankheitsbild für Sie als Arzt, wenn Sie mit der mobilen Praxis unterwegs sind, im Sommer ein anderes als im Winter? Weil wir haben von den Erfrierungen gesprochen. Ja. Was ist dann im Sommer ein Thema?
Ja, also im Winter, das hatten wir ja gehabt, da sind natürlich bakterielle Infektionen, virale Infektionen viel mehr im Fokus. Im Sommer sind es häufig auch Hauterkrankungen, Entzündungen. Ja, bei diesen Temperaturen ist das immer gefährlich. Auch ein banaler Hautinfekt, dass er zu einer Sepsis sich entwickelt, zu einer Blutvergiftung. Und im Sommer sind es häufig dann auch Verbrennungen. Also dass Menschen oder ein Hitzschlag, ein Sonnenbrand, einschlafen in der Sonne. Ja, aber auch andere Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen spielen da im Sommer auch eine große Rolle.
Aber die Menschen würden keine Praxis aufsuchen. Das heißt, wenn sie nicht kämen oder viele würden keine Praxis aufsuchen, weil sie einfach die Karte nicht haben oder bei einer Krankenkasse nicht gemeldet sind? Oder was ist der Grund? Denn das schreiben Sie ja auch in Ihrem aktuellen Buch, der Straßendoc, unterwegs mit den Ärmsten der Gesellschaft, dass viele gar nicht mehr die Nähe zu einer offiziellen Praxis in ihrem Stadtviertel dann suchen. Was sind Gründe?
Ja, es sind verschiedene Gründe. Einmal haben Sie recht, nicht jeder hat eine Krankenversicherungskarte. Mhm. Das ist zum Teil administrativ so kompliziert.
Wohnsitz, keine Adresse.
Ja, es ist so, Sie kriegen ja dann Hartz IV quasi als Tagessatz ausgezahlt. Mhm. Dann ist auch das Jobcenter verantwortlich, die Beiträge für die Krankenkasse zu zahlen. Aber Sie müssen als Betroffener eine Wahlrechtserklärung bei der Krankenkasse holen, die bei dem Jobcenter einreichen. Und dann sind Sie für die Tage, wo Sie in dieser Kommune sind, krankenversichert. Das ist wirklich zum Teil, das ist auch von Bundesland zu Bundesland etwas verschieden, aber das ist eine Katastrophe. Das nächste ist, dass die Menschen leider auch immer noch negative Erfahrungen in Arztpraxen, in Krankenhäusern sammeln, dass sie sehr schnell
Ausgrenzung, abgelehnt werden,
absolut.
Was Sie gerade genannt haben, nach einem Klinikaufenthalt halt wenige Tage oder sogar am selben Tag danach wieder auf der Straße sind.
Genau, diese negativen Erfahrungen, die nicht unbedingt motivieren, dann zu den etablierten Einrichtungen zu gehen. Aber es gibt auch noch ein Phänomen, das heißt Zufriedenheitsparadoxon. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass ein Teil der Betroffenen die eigene Lebenssituation positiver subjektiv beurteilt, als dass sie objektiv wäre. Das heißt, ich rede mir auch das etwas schön, um überhaupt in der Situation überleben zu können. Wenn ich mir ständig klar mache, wie katastrophal die Situation ist, wie gefährlich, dann kann ich überhaupt nicht mehr agieren. Mhm. Und das ist auch so ein Gefahrenpunkt.
Aber dadurch schätzt man vielleicht auch etwas, wenn wir jetzt auf den medizinischen Aspekt gehen. Andere Gefahren gibt es natürlich auch auf der Straße, die der Gewalt, der Übergriffe.
Ja, ja.
Aber das heißt, man schätzt das nicht so stark ein, das Problem, wie es dann tatsächlich ist.
Absolut. Das ist häufig. Ja. Und da ist es unsere Aufgabe, finde ich, immer wieder deutlich zu machen, einmal, es ist gefährlich, aber über den Weg, Sie sind uns wichtig, Sie sind wertvoll, seien Sie sich selbst auch wertvoll. Und das kann ich nur erreichen durch Beziehung, durch Vertrauen, durch ein respektvolles und würdevolles Miteinander.
Und da ist natürlich Ihre Kontinuität in Beziehung zu den Wohnungslosen ganz, ganz wichtig. Meine Aufgabe ist es jetzt, einen Song zu spielen und dann mit Ihnen weiterzureden. Hier ist der hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Mein Gast ist Dr. Gerhard Trabert, Mediziner, Krisenarzt, Sozialarbeiter und unser erster Gast im neuen Jahr. Also der Stuhl ist auch noch aus dem alten Jahrzehnt, aber ich hoffe, Sie sitzen bequem. Wir haben uns heute das Thema Armut vorgenommen, weil als Straßendoc sind Sie unterwegs mit einer mobilen Praxis zu den Wohnungslosen in unserem Land. Und wir haben gerade eben noch mal festgestellt im Gespräch, Kontinuität ist wichtig, Vertrauen aufbauen ist wichtig, um natürlich auch Krankengeschichten länger begleiten zu können. Ich kann mir vorstellen, viele Ihrer Patienten kennen Sie ja auch schon seit ein, zwei Jahrzehnten. Seit über 20 Jahren sind Sie unterwegs im Einsatz.
Ja, das ist wirklich was ganz Elementares. Nur über Kontinuität entsteht auch Vertrauen. Heise und Ciompi, zwei Psychiater, die haben mal ein Konzept entwickelt und sagen, es ist so wichtig, bei Menschen kontinuierlich zu bleiben, weil es unterschiedliche Fenster der Öffnung gibt. Mhm. Und diese Fenster, einen Menschen zu erreichen, kann ich eben nur dann erreichen, wenn ich beharrlich diese Beziehung aufrechterhalte.
Woher kommt Ihre Beharrlichkeit?
Weil es einfach so wichtig ist und so notwendig. Und ich glaube, und das hat jetzt nichts mit Altruismus zu tun, weil es mir selbst unheimlich viel gibt. Mhm. Diese Arbeit ist für mich zutiefst befriedigend, weil eben diese authentische Form der Begegnung, der Beziehung entsteht. Ich versuche, Würde zu vermitteln. Und ich bekomme häufig Würde zurückgeschenkt. Keiner geht aus dem Arztmobil am Freitag meiner Patienten, ohne mir ein schönes Wochenende zu wünschen. Mhm. Also das beruht auf Gegenseitigkeit. Ich meine, das ist ja auch, was wir uns alle wünschen, dass wir mit Respekt und mit Würde behandelt werden.
Dass wir gesehen werden. Werden Männer und Frauen eigentlich auf der Straße anders und unterschiedlich gesehen? Wir haben es eben nur ganz kurz angesprochen. Es gibt natürlich Übergriffe auf Obdachlose in unserem Land. Es gibt Gewaltakte, die es auch mal in die Medien schaffen, dass wir davon mitbekommen. Jeder hört davon in seiner Region. Ist das für Frauen gefährlicher oder ist es genauso gefährlich wie für
Männer? Es ist gefährlicher für Frauen. Wir sprechen von latenter Wohnungslosigkeit. Ungefähr 20% der wohnungslosen Menschen sind Frauen. Für Frauen ist es eben noch schwieriger, auf der Straße zu überleben. Bei Männern hat das vielleicht noch etwas, ich bin ein harter Kerl, ich schaffe das auf der Straße. Es hat nichts mit Frausein zu tun, auf der Straße zu leben. Mit der Gefahr,
wir wollen es aber auch nicht romantisieren. Ja? Es ist jetzt nicht der harte Kerl, der da mit seinem Rucksack und seiner...
Nur im Vergleich, dann können Männer sich vielleicht da noch so ein bisschen was vorgaukeln. Bei Frauen sieht es so aus, dass Frauen dann eher auch noch einen Schlafplatz bekommen. Das heißt latente Wohnungslosigkeit, aber der Schlafplatzgeber leider häufig sexuelle Verfügbarkeit erwartet. Entspricht die Frau nicht diesen Erwartungen, ist sie häufig sexueller Gewalt ausgesetzt. Es gibt eine Studie aus München, dass 2/3 aller wohnungslosen Frauen einen sexuellen Missbrauch erlitten haben. Also das ist ein ganz großes Thema.
Mehr als die Hälfte.
Mehr als die Hälfte. Deshalb ist es so wichtig, dass in der Versorgung gerade von wohnungslosen Frauen, dass wir mehr Übernachtungsmöglichkeiten für Frauen haben. Wir haben viel zu wenig. dass wir auch Sozialarbeiterinnen und Ärztinnen im Team haben, die für Frauen eben die Ansprechpartnerinnen sind. Und es gibt das große Problem, das können wir nur anreißen, der Armutsprostitution. Hm. Prostitution, Deutschland ist das Bordell Europas. Also Prostitution hat unheimlich viel mit Armut und mit Menschenhandel zu tun. Mhm. Und da müsste dringend etwas geschehen, was auch nicht der Fall ist.
Wenn Sie jetzt noch mal sagen, wir brauchen auch mehr Ärztinnen und Ärztinnen für dieses Mobil, mit dem Sie ja durch Ihre Region dann fahren. Wir haben gerade gesagt, das gibt es eben auch bundesweit. Wie finanzieren Sie sich? Wenn jetzt uns jemand zuhört und sagt, das finde ich eine tolle Idee, da würde ich gerne spenden oder ich würde gerne mitmachen. Wie kann sich jemand einbringen, der uns heute zuhört?
Also ich glaube, einmal Martin Buber hat das ja so schön gesagt, jüdischer Religionsphilosoph und Verfechter eines religiösen Sozialismus, gefällt mir sehr gut. Er hat gesagt, wenn jemand etwas tun möchte, dann muss er bei sich selbst anfangen. Mhm. Dann muss er selbst sich in den Fokus stellen und schauen, was kann ich tun? Wir haben schon darüber gesprochen, der erste Weg ist der konkrete Kontakt zu den betroffenen Menschen. Aber dann kann ich natürlich kommunal, regional schauen, welche Organisationen sind hier engagiert, meine Hilfe einbringen. Und natürlich, also wir sind nur spendenfinanziert, unser Verein Armut und Gesundheit in Deutschland. Jetzt kommt der Werbeblock.
Den Sie 98 gegründet haben.
www.armut-gesundheit.de. Da kann man uns natürlich auch finanziell unterstützen. Aber auch in Hessen, ja, ich habe schon gesagt, in Frankfurt, die Elisabeth, Straßenambulanz.
Jeder kann was finden in seiner Region, wenn man die Augen aufmacht. Aber man muss es natürlich spüren und man muss sehen und man muss hingucken, so wie Sie es auch machen.
Und man muss die Initiative ergreifen.
Das machen Sie. Sie bleiben unser Gast. Justin Timberlake, den habe ich jetzt mal eingeladen. Can't Stop the Feeling. Gleich mehr mit Ihnen, Dr. Gerhard Trabert. Dr. Gerhard Trabert ist heute mein Gast des Tages. Er ist Mediziner, er ist Sozialarbeiter, er ist Krisenarzt. Wir haben über Ihre Tätigkeit in diesem Land gesprochen. Sie haben ein Buch darüber geschrieben, Unterwegs zu den Ärmsten der Armen mit Ihrer mobilen Praxis, zu den Wohnungslosen, zu den Obdachlosen. Aber Frankfurt hat eine Städtepartnerschaft mit Kobane. Sie sind eben international auch ganz viel unterwegs. Ich nenne nur mal einige Stationen. Afghanistan, Angola, Liberia, nach dem Tsunami in Sri Lanka, Gesundheitsversorgung in der Südsee, die Cookinseln, das Erdbeben in Haiti war Ihr Einsatzort, Flutkatastrophe in Pakistan, psychisch Kranke in Indonesien und immer wieder Syrien. Syrien ist aktuell ein ganz großer Brennpunkt, wenn man sich nochmal die Situation der Menschen dort anschaut. Raqqa, die nordsyrische Region, ist immer wieder etwas, was Sie ansteuern als Arzt. Warum?
Ja, weil dort die Lebenssituation einfach unheimlich prekär ist. Und weil dort, und das wird in den Medien viel zu kurz dargestellt, weil dort eine basisdemokratische Gesellschaftsordnung in der Rojava-Region in Nordsyrien, in Kobane geschaffen wurde.
Wo ein Sie friedliches, auch schon
waren. Genau, ich war zuletzt im September dort.
Strukturen waren da.
Ja, genau, Strukturen waren da. Das war ein friedliches Miteinander verschiedener Ethnien, Religionen. Das hat man dort erschaffen. Wir haben Krankenhäuser unterstützt. Wir haben in Kobane eine medizinische Ambulanz für Diabetiker aufgebaut.
Und heute?
Und jetzt, ja, und das macht mich wütend und fassungslos. Werden die Menschen dort als Terroristen von Erdogan diffamiert. Die Türkei hat einen völkerrechtswidrigen Militärakt dort durchgeführt. Sie haben Teile besetzt, sie plündern und zerstören Krankenhäuser, zerstören die Infrastruktur dieser NATO-Partner. Mir ist es allerdings immer wichtig, es ist kein Konflikt Türkei-Kurden, sondern in meinen Augen Erdogan gegen die Menschlichkeit. Das ist ein Kriegsverbrechen und Deutschland schweigt. Deutschland exportiert weiterhin Waffen, wohlwissend, dass mit diesen Waffen Zivilisten, Kinder und Frauen getötet wird und dass diese basisdemokratische dieser Samen wieder im Keim erstickt wird. Das macht
mich
fassungslos.
Und der möglich war, gepflanzt zu werden und der auch schon angefangen hat zu blühen. Was macht das denn mit Ihnen jetzt aus Ihrer professionellen Sicht? Weil Sie sagen, es sind Krankenhäuser aufgebaut worden, es sind ganz, ganz viele internationale Kollegen dort, die gleiche Arbeit eben auch leisten wie Sie. Heißt das, wie Sisyphus danach wieder anfangen, wieder aufbauen oder jetzt erst recht?
Ja, weiter. Jetzt erst recht. Gerade jetzt brauchen die Menschen in dieser Region auch unsere Solidarität. Wir dürfen sie nicht vergessen. Wir dürfen dieses Verbrechen, das Erdogan begeht, nicht ignorieren. Ja, in der großen Politik, und da können die Politiker sagen, was sie wollen, Erdogan erpresst Europa mit dem Thema geflüchtete Menschen. Und es ist auch das Recht der Menschen zu fliehen. Ich war zum Beispiel in Ain Issa, das ist ein Flüchtlingscamp. Ich war dort 6-mal gewesen in den letzten 2,5 Jahren. Die Zahl der Menschen dort ist von 1.500 bis auf 25.000 angewachsen. Und das hat damit zu tun, dass Europa die Grenzen schließt. Dann können die Menschen auch nicht mehr aus diesen Krisenregionen fliehen. Dann müssen sie in diesen Brennpunkten weiter leben. Und das ist eine Katastrophe. Und wenn unser Bundesinnenminister Seehofer sagt, die Migration wäre die Mutter aller politischen Probleme, dann irrt er. Nicht die Migration ist
Was
es,
ist
sondern
Ihre
die,
Antwort?
Die soziale Ungerechtigkeit. Das ist der Grund. Und ich kann das nicht akzeptieren, dass in Demokratien derzeit so häufig Menschenrechte gebrochen werden, dass sie abgehakt werden.
Die ja auch verankert sind in Grundgesetzen, die verankert sind in den demokratischen Strukturen und trotzdem werden sie ja gebrochen.
Und ich bin in keiner politischen Partei, aber manchmal denke ich, hat das etwas mit unserer kapitalistischen Demokratie zu tun, dass das immer im Fokus ist und nicht das Wohl der Menschen, dass wir die Menschen im Mittelmeer einfach weiterhin ertrinken lassen. Das müsste nicht sein, das darf nicht sein. Da versagt Europa auch Deutschland.
Sie sprechen natürlich auch noch mal anders, weil Sie als medizinischer Leiter vom Projekt Sea-Watch auf dem Schiff die Flüchtlinge retten, sie medizinisch versorgen. Warum, wie soll ich das nennen, haben viele das Gefühl, es ist ein Schulterzucken, es sind die Nachrichten, die wir sehen und trotzdem bleibt dieser Mantel des Schweigens, es gibt das nicht aktive Handeln, so haben Sie es eben genannt.
Ja, also einmal, ich bin nicht mehr Leiter der medizinischen Versorgung auf der Sea-Watch. Das war ich am Anfang, 2015, 2016. Jetzt bin ich ganz normaler Aktivist. Was macht es? Warum ist diese Ignoranz? Ich verstehe es nicht wirklich. Natürlich habe ich jetzt eine ganz andere Erfahrung. Und das drückt kein Bild, kein Bericht aus, was es bedeutet, in dieser Weite des Meeres zu sein und dann so ein winziges Boot mit geflüchteten Menschen dort zu erkennen, im Fernglas, auf dem Radar. Diese Menschen dicht gedrängt auf so einem Boot. Die Männer sitzen am Rande mit einem Fuß im Wasser. 90% können nicht schwimmen, sie haben keine Schwimmwesten. In der Mitte sind die Frauen und Kinder in einem Gemisch aus Salzwasser, Fäkalien und Diesel. Und das liest man zu, ja, das akzeptiert man, dass die Menschen hier auf die See auch getrieben werden, weil in den Lagern in Libyen die Situation katastrophal ist, weil Frauen vergewaltigt werden, weil Menschen misshandelt werden. Es müsste Aufgabe Europas sein, diese Menschen auf sicheren Wegen zu uns zu lassen. Und viele belächeln das. Wir haben das Geld, das Know-how und die Infrastruktur, noch 1 Million aufzunehmen. Ja, aber wir tun es nicht. Wir tun es aus Angst vor rechts nicht. Und das, finde ich, ist eine Katastrophe. Die Stärke Europas sind die Menschenrechte, ist Humanität. Das ist unsere Basis. Und die verlieren wir momentan.
Sagt Dr. Gerhard Tragert, unser Gast heute im hr3 Sonntagstalk. Adel Tawil featuring Peachy Tümerpel. Wir haben ihn angerufen und er ist gekommen, Dr. Gerhard. Das freut mich natürlich sehr. Und wir haben es gerade, bevor wir die beiden Songs jetzt gespielt haben, auch nochmal gemerkt, Ihre Empörung über das, was eben passiert beim Thema Flüchtlinge. Sie empören sich.
Absolut. Ich empöre mich über den Umgang mit geflüchteten Menschen. Wir dürfen nicht Armut gegen Armut ausspielen. Mhm. Die geflüchteten Menschen haben ein Recht, zu uns zu kommen, in Sicherheit sich weiterzuentwickeln. Und wir müssen den wohnungslosen Deutschen wie den geflüchteten Menschen versorgen. Und bei dem Wort Empörung denke ich immer an Stéphane Hessel. Er hat ja diesen Aufsatz geschrieben, Empört euch. Er selbst ist in Berlin aufgewachsen, dann vor dem Nazi-Deutschland geflohen nach Paris, hat in der Resistance gegen Hitler-Deutschland gekämpft, war im KZ Buchenwald, konnte dort fliehen und war dann bei der Deklaration der Menschenrechte dabei. Und er hat im Jahr 2010 diesen Aufsatz geschrieben, wo er sagt, Europa, bitte besinnt euch auf das, was euch stark gemacht hat. Und das sind die Menschenrechte. Und das darf nicht der Finanzkapitalismus, Leistung, Gewinnmaximierung im Fokus stehen.
Haben Sie das Gefühl, das wird manchmal vergessen? Viele Nationen haben rechtsnational gewählt?
Absolut. Also das ist für mich momentan ein so zentrales Thema. Denken wir an Polen, an Ungarn, aber denken wir an die AfD. Wer AfD wählt, wählt eine rassistische, rechtspopulistische Partei. Kein Millimeter nach rechts. Wir müssen jetzt Stellung beziehen. Wir alle müssen uns dem entgegenstellen. Es darf nicht wieder sich das wiederholen, was in Deutschland schon mal Realität war. Und das geht nur, indem wir laut werden. Und ich bin davon überzeugt, und das habe ich auch in vielen Vorträgen erfahren, dass die Mehrheit dieser Gesellschaft für geflüchtete Menschen gegen Rassismus ist. Es ist auch ein Versagen der etablierten Parteien, dass eine AfD so erstarkt. Aber wir müssen hier wirklich, wir müssen auf die Straße gehen, wir müssen bei rechten Veranstaltungen gegen Demonstrationen organisieren. Wir dürfen das nicht mehr zulassen.
Sie sind an so vielen Brennpunkten. Ihre Arbeit ist eigentlich eine medizinische auf der einen Seite, aber ich merke, es ist natürlich auch eine politische.
Natürlich.
Sie sind politisiert durch das, was Sie sehen an den Orten. Und wir haben eben einige genannt. Es ist Malta, es ist Griechenland, es ist die Türkei, die syrische Grenze eben immer wieder. Es sind auch andere Themen. Und man hat bei Ihnen manchmal das Gefühl, der Tag hat natürlich mehr als 24 Stunden. Ich habe es eben schon mal fallen gelassen, diesen Begriff der Sisyphus-Arbeit. Und Sie haben auch noch mal gesagt, Armut kann man nicht mit Armut vergleichen, denn man muss den Kopf ja nur wenden. An so vielen Orten der Welt gibt es Armut und Menschen brauchen Hilfe. Was lässt Sie immer wieder aufstehen, diese Kraft entwickeln und dann auch weitermachen?
Also einmal würde ich da gerne unsere Bundeskanzlerin zitieren, das Handeln ist alternativlos. Es gibt keine Alternative. Ich kann nicht akzeptieren, dieses Unrecht kann ich nicht akzeptieren, sollte niemand akzeptieren. Und ich darf nicht nur darüber reden, sondern ich muss handeln. Auch da Stéphane Hessel, er sagt, schafft Neues und leistet Widerstand und schafft Neues. Also die politisch Verantwortlichen immer wieder mit dieser Realität konfrontieren, aber auch konkret handeln. Und da ist mir ganz wichtig, wie gesagt, es ist eine zutiefst befriedigende Arbeit, mit Menschen auf dieser Ebene mit Respekt und Würde zu agieren. Und da gefällt mir der Begriff von Jesper Juhl sehr gut, der von Gleichwürdigkeit spricht. Das ist ein Begriff, den gibt es nicht in der deutschen Sprache, aber in anderen Sprachen. Dieser Begriff drückt für mich genau das Elementare auf der Beziehungsebene aus, mit Würde einander begegnen.
Und ich glaube, Sie haben heute vielen nicht nur die Ohren, sondern vielleicht auch die Augen geöffnet. Dr. Gerhard Trabert, Sie waren unser Gast. Und wer mehr über Ihre Arbeit erfahren will, dem empfehlen wir nochmal das Buch Der Straßendoc, unterwegs mit den Ärmsten der Gesellschaft. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und viel Kraft für Ihre Tätigkeit. Dankeschön.
Ich danke Ihnen. Es war ein sehr schönes Gespräch mit Ihnen.
HR3. Die mit den Lieblingssongs.